Herzlich willkommen bei Unter Freunden.
Gemeinsam unterwegs auf deiner Reise ins Leben.
In gemütlicher Atmosphäre gehen wir,
Eva und
Felicia,
zusammen mit vielen inspirierenden Gästen der Frage nach,
wie geht eigentlich Leben?
Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home. Take me home over the green, green hills and far away. Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home over the green, green hills and far away.
Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, wäre das jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür, damit wir uns in Zukunft hier regelmäßig hören. Und heute sitze ich hier mit Lukas Mall. Lukas, wir sitzen eigentlich bei uns im Büro nebeneinander und trotzdem machst du was ganz anderes als ich. Und zwar bist du der Leiter der Notfallpädagogik und das ist ein Zweig bei uns im Verein, der sich traumatisierten Kindern und Jugendlichen in Kriegs- und Krisengebieten widmet. Und ich habe zwar ab und an irgendwie was mitgekriegt, habe bei der Jahrestagung ausgeholfen und habe mal einen Film gemacht für eure Abteilung. Aber ich kriege gar nicht so viel mit, was du eigentlich den ganzen Tag so machst. Und das liegt ja auch unter anderem daran, dass du auch viel unterwegs bist. Du bist viel auf Einsätzen in der ganzen Welt unterwegs. Und hältst auch viele Vorträge. Ich freue mich auf jeden Fall, mit dir heute darüber zu sprechen, wie man das eigentlich aushalten kann, im Moment, also mit Menschen zu tun zu haben, in den Momenten größten Leidens eigentlich in ihrem Leben und trotzdem Spaß bei der Sache zu haben, eine Erfüllung im Job zu finden und auch dabei gesund zu bleiben.
Ja,
herzlich willkommen auf jeden Fall. Ich freue mich total, dass du da bist.
Ja, danke schön. Ist ja dann manchmal spannend, wenn man im Nachbarbüro sitzt und mehr E-Mails schreibt, als miteinander spricht. Insofern ist das eine gute Gelegenheit heute.
Stimmt.
Ja.
Wie geht's dir denn heute? Lass uns mal ein kleines Check-in machen. Wie geht's dir gerade?
Ja, wir haben gerade viele große Baustellen tatsächlich, verschiedenster Natur, sowohl im Projektbereich. Mit den Partnern haben wir gerade mit einem Partner im Libanon sind wir dabei, ein großes neues Projekt zu entwickeln. Das ist auch ein neuer Schritt für uns in der Abteilung. Es geht um eine Förderung des BMZ, was wir so bis jetzt erst in einem Projekt hatten. Das ist so ein Meilenstein.
BMZ?
Bundesministerium für Zusammenarbeit und für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Genau. Und das ist insofern total spannend, weil es da viel drum geht, wie kann man vor Ort eigentlich die Ressourcen, die Kapazitäten, die Fähigkeiten der Menschen vor Ort stärken und stützen, so dass wir uns als internationale Helfer so ein bisschen überflüssig machen. Das ist richtig spannend auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir gerade relativ große Baustellen auch in der Projektabwicklung. Also ich schreibe einfach auch viel Anträge, muss Finanzberichte erstellen und so weiter. Das ist eher der trockene Arbeitsalltag, wenn ich im Büro bin und nicht unterwegs bin. Und da gibt es einfach viele Regeln und Formalitäten zu erfüllen. Und die können manchmal auch ein bisschen Bauchschmerzen machen. Da sind wir gerade an einer so einer Stelle. Aber auch das werden wir hinkriegen, weil wir ja immer wieder zum Glück wissen, worum. Wo oder warum, wozu. Und das ist, glaube ich, der wichtige Teil unserer Arbeit. Wenn ich das nicht hätte, sozusagen immer wieder auch an die Brennpunkte sozusagen dieser Erde reisen zu können und dort die Menschen zu treffen, um die es eigentlich geht oder wozu wir den Aufwand machen. Ja, das ist dann immer der gute Ausgleich, dass man auch solche, sage ich mal, trockeneren Durststrecken vielleicht sehr gut durchstehen kann. Ja.
Schön. Ich würde tatsächlich gerne mit dir über die Einsätze sprechen. Du bist jetzt schon seit 13 Jahren dabei und gehst regelmäßig, wie ich schon gesagt habe, in der ganzen Welt auf Einsätze. Du warst im Gazastreifen, du warst in Indonesien, du warst auf den Philippinen, Griechenland, um nur ein paar zu nennen. Und im letzten Jahr warst du auch viel im Ahrtal unterwegs bei den Überschwemmungen. Warum ich mit dir darüber reden will, ist, weil ich weiß, dass es ganz viele Leute gibt, die auch total gerne eigentlich einen Beruf ergreifen würden im sozialen Bereich, in der Entwicklungszusammenarbeit, im medizinischen Bereich und die einfach einen wahnsinnigen Respekt, aber gleichzeitig davor haben, vielleicht auch so ganz Stück weit Angst, dass sie ja dem nicht standhalten können oder dass sie das, was sie da erleben, vielleicht ja nicht verarbeiten können. Vielleicht kannst du uns da einfach Einblicke geben in die Entwicklung. Du hast ja jetzt schon so viele Jahre das gemacht und ich bin mir sicher, dass es nicht von Anfang an immer so leicht war. Vielleicht kannst du uns ein einprägsames Beispiel von so einem Einsatz mal beschreiben. Ja. Wie läuft der ab und was machst du und was macht dein Team da? Ja.
Also wir haben natürlich auf der einen Seite so ganz praktische logistische Vorbereitungen, ne? Vor Ort einen Partner finden, wo wir dann auch arbeiten können, sei das eine Schule, ein Flüchtlingslager, ein Waisenhaus, einfach ein Partner, an dem wir andocken können, weil wir ja gar nicht in allen Ländern sozusagen eigene Strukturen, Organisationsstrukturen haben. Aber dann kommt dazu natürlich auch die ganze Reisevorbereitung, Flüge buchen, Unterkunft klären vor Ort, gibt's Hotels, müssen wir Zelte mitnehmen. Wie sind die klimatischen Verhältnisse? Welche Ausrüstung brauchen wir? Gehen wir nach Kirgisistan im November, wo wir uns dick anziehen müssen? Oder gehen wir nach Haiti im Sommer, wo es unglaublich heiß ist und so weiter? Mhm. Und so hat jeder Einsatz irgendwie seine ganz verschiedenen Herausforderungen, Anforderungen. Sicherheit ist natürlich immer auch ein großes Thema. Gerade auch, wenn wir, sag ich mal, an die ärmeren Länder der Welt denken. Genau, und dann auf der anderen Seite natürlich die ganze inhaltliche Arbeit. Also, welche Katastrophe ist passiert? War es ein Erdbeben? War es eine Überschwemmung? Ist es eine Feuerkatastrophe? Ist es ein Krieg gewesen? Bürgerkrieg? So hat jede Situation natürlich auf der psychischen Seite ähnliche Auswirkungen, aber da gibt es auch Unterschiede einfach, die man gut sich anschauen muss. Genau, und dann reisen wir innerhalb von 1 bis 2 Wochen in der Regel, nachdem etwas akut passiert ist, in die Region, weil wir auch sagen, natürlich müssen erstmal Grundbedürfnisse der Menschen zumindest ein Stück weit versorgt werden. Also sie brauchen einen Platz, wo sie unterkommen. Sie brauchen natürlich medizinische Erste Hilfe, medizinische Versorgung. Sie brauchen aber auch natürlich was zu essen. Und wenn diese Grundbedürfnisse nicht gestillt sind, das kennt jeder von uns natürlich auch, kann ich mich gar nicht meiner, sag ich mal, psychischen, seelischen Gesundheit zuwenden. Genau, und dann, vielleicht kann ich ein konkretes Beispiel nehmen.
Gerne.
Ein Einsatz in Haiti 2010 nach dem großen Erdbeben, wo nicht nur die Hauptstadt, aber besonders die Hauptstadt Port-au-Prince ja einfach sehr heftig beschädigt oder zerstört wurde, muss man ja sagen. Wo wir dann am Rande der Stadt ein bestimmtes Gebiet zugewiesen bekommen haben, in Koordination oder Absprache mit den anderen Organisationen, wo wir dann ganz praktisch angefangen haben, erstmal einen Platz sauber zu machen, haben wir die Jugendlichen aus dem benachbarten Flüchtlingslager sozusagen eingeladen, uns zu helfen und haben Müll gesammelt, haben ein großes Seil drumherum gespannt, um sozusagen einen erstmal abgeschirmten Ort für die Kinder dann vorzubereiten, haben Plan gespannt, um überhaupt ein bisschen Schatten zu haben und so weiter. Genau, und dann fängt das oft zuerst mal an, da kamen dann 300 bis 500 Kinder, die muss man erstmal registrieren,
wow,
muss man irgendwie
so viele.
Die Namen aufnehmen.
Ja,
das waren da richtig viele, das war auch gar nicht so einfach, weil zum Teil sogar mehr Kinder einfach gekommen sind, wie wir aufnehmen konnten, weil der Platz gar nicht gereicht hat.
Also sie haben alle ihre Unterkunft verloren.
Genau, die sind, haben ihre Häuser verloren, ihre Unterkunft, genau. Und da ging es dann auch drum, nicht nur notfallpädagogisch mit denen zu arbeiten, sondern ihnen auch Essen und Trinken zumindest ein bisschen bereitzustellen den Tag über. Genau, und wenn so diese Grunddinge erstmal gelaufen sind, dann geht unsere eigentliche Arbeit überhaupt erst los. Und was uns da immer ganz wichtig ist, man muss sich ja vorstellen, wenn so ein Ereignis passiert ist, ne, dann bricht ja alle äußere Tagesroutine, die bricht einfach zusammen, letzten Endes genauso wie die Häuser, die so ein bisschen ein Symbol vielleicht dafür sind. Das heißt, Man kann nicht mehr regelmäßig schlafen gehen, weil das Bett nicht mehr da ist. Man kann nicht mehr regelmäßig essen, weil es die Küche nicht mehr gibt. Ich kann mich abends vielleicht nicht mehr duschen, wie ich das gewohnt war und so weiter. Also alle Strukturen, die ja gerade Kindern, aber auch Jugendlichen ja sozusagen Halt bieten, Orientierung bieten den Tag über, das bricht alles weg. Das heißt, das ist einer unserer großen Ansätze, dass wir jeden Tag in der Arbeit mit den Kindern in einer ähnlichen Art und Weise anfangen. Wir machen einen Anfangskreis, wir machen einen Abschlusskreis, um sozusagen den Aktivitäten einen Rahmen zu bieten. Da gibt's dann immer einen Spruch, ein Lied und eine kleine rhythmische Übung, körpergeografische Übung. Und dann wissen die Kinder spätestens am dritten Tag, okay, jetzt geht's los. Einfach um ein klares Startsignal zu geben. Und dann braucht man gar nicht so viel die Sprache, sondern das merken die Kinder dann relativ schnell, weil sie ja sozusagen Rhythmus und Routine, das ist das, was großen Halt bietet. Ja, und damit kann man ja schon ganz viel von dieser Erstarrung auflösen, die man oft in den Kindern dann auch sieht, sozusagen im Gesicht, dass die Gesichtsfarbe sich verändert, ganz bleich wird oder wenig Ausdruck in den Augen ist, schwerfällt zu fokussieren. Genau, das heißt, da über die Nachahmung direkt in die Bewegung einsteigen, funktioniert eigentlich gerade bei den Kleinen ziemlich gut, ziemlich schnell. Genau, und bei den Älteren, ja, in Haiti war es auch total spannend, weil es da viele Jugendliche gab, die hatten eigentlich nicht mehr viel zu tun, außer zu warten, bis irgendwie der Schutt weggeräumt wird, bis sie ihre Häuser vielleicht wieder aufbauen konnten. Und die haben wir dann probiert, immer wieder auch direkt in die Aktivitäten mit einzubinden, weil was ja beim Trauma passiert ist, dass man sich einfach total hilflos oder sogar ohnmächtig im übertragenen Sinne, könnte man sagen, fühlt. Und ja, man verliert ja so ein bisschen die Hand oder man kann im Extremfall die Handlungskompetenz oder Selbstwirksamkeitskompetenz, sagt man auch, verlieren. Also man fühlt sich nicht mehr gebraucht quasi. Und dann haben wir halt angefangen, weil das so eine große offene Wiese war, mit den Jugendlichen so Paravents zu flechten aus Palmblättern. Oh, wow. Und das haben halt die Jugendlichen gemacht und haben halt da gemerkt, ja, hey, super, sie können trotzdem noch mit ihren eigenen Händen und den Fähigkeiten, die sie halt mitbringen, was Sinnvolles tun und sozusagen auch ihre kleinen Geschwister oder die Geschwister, kleinen Kinder ihrer Freunde sozusagen unterstützen und ihnen da einen Schutzraum bereitstellen oder bereiten. Und das war einfach unglaublich gut zu sehen, was das dann auch gemacht hat mit den Jugendlichen. Zu sehen, sie werden gebraucht, auch wenn es nur an ganz kleinen Stellen ist, jetzt noch nicht mit riesengroßen Projekten und Taten, das kann dann auch später kommen, aber auch eben so kleine Evidenzerlebnisse, könnte man vielleicht sagen, dass die schon hilfreich sein können.
Das heißt, eure Arbeit besteht auch viel darin, einfach, bevor sich das Trauma eigentlich verfestigt hat, verhärtet hat, da schon direkt reinzugehen und das aufzulockern, durch Rhythmus auch Halt zu geben und einen Sinn auch im Alltag wiederherzustellen.
Ja, genau. Also unser großes Ziel ist es eigentlich, bevor die traumatische Krankheit sozusagen einsetzt, tätig zu werden. Man könnte sagen, wir versuchen, erste Hilfe für die Seele zu bieten. Also an jedem Unfallort ist ja keine Frage, dass man medizinische erste Hilfe leisten muss, um die Heilungschancen sozusagen erheblich zu erhöhen. Und wir probieren das sozusagen ja auf die psychische oder seelische Ebene der Kinder zu übertragen.
Und ihr seid dann da 2-3 Wochen mit einem größeren Team und dann bleiben noch welche vor Ort. Wie macht ihr das oder wie sorgt ihr dafür, dass es nicht ja so ein Tropfen auf dem heißen Stein ist und ihr seid wieder weg und das Projekt ist auch zu Ende? Und also ich glaube, eure Idee, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja schon auch Hilfe zur Selbsthilfe. Wie funktioniert das, dass es nachhaltig wirkt? Hm.
Ja, klar, da gibt es natürlich, oder so gibt es zwei Hauptansatzpunkte. Das eine ist, bei der medizinischen ersten Hilfe geht es ja auch noch nicht darum, dass ich am Unfallort zum Beispiel schon den Knochenbruch wieder richte oder die Wunde zur Heilung bringe, sondern es geht darum, einen weiteren Verlauf sozusagen bestmöglich zu lenken. Das heißt, umso schneller ich zum Beispiel die Blutung stoppe, umso geringer ist der Blutverlust, umso weniger geschwächt geht der Mensch daraus hervor. Und das Gleiche gilt sozusagen bei den seelischen Verletzungen auch. Also umso schneller ich da tätig werde, umso höher sind die Chancen auch, dass ein positiver Verlauf sozusagen eintritt. Das heißt, und da braucht es manchmal gar nicht so viel. Das heißt, für das eine Kind braucht es eine bestimmte Bewegungsübung sozusagen, um aus der Erstarrung herauszukommen. Und da ist eben wichtig, damit ist die seelische Wunde noch nicht geheilt. Aber der Heilungsprozess kann beginnen. Wohingegen, wenn diese Erstarrung nicht gelöst worden wäre oder dieser Krampf, wie die Psychologie sagt, dieser Freeze-Zustand nicht aufgehoben wird, dann kann der Heilungsprozess an sich gar nicht beginnen. Das heißt, am Anfang braucht es noch gar nicht so viel. Wohingegen, wenn es erstmal sich das Trauma sozusagen verfestigt oder chronifiziert, wenn ich dann eine Therapie benötige, da braucht es viel, viel mehr Aufwand, viel, viel mehr Ressourcen, um noch etwas beisteuern zu können. So, das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist natürlich, dass wir neben der direkten Arbeit mit den Kindern immer auch versuchen, Menschen vor Ort zu finden, Sozialarbeiter, aber auch manchmal Menschen in Krankenhäusern, aber Lehrer, können auch Lehrer oder Erzieher sein. Manchmal auch einfach Eltern, die plötzlich sehen, was diese Aktivitäten mit ihren Kindern machen und die dann fragen, hey, was macht ihr da eigentlich? So, und dann kann man eben einsteigen, auch in Fortbildungen, in Trainings, Schulungseinheiten für die entsprechenden Interessenten. Und das führt dann ganz oft dazu, dass, weiß ich nicht, ein Lehrer sagt, okay, ich gucke jetzt jeden Morgen in meiner Klasse, dass ich da einzelne Elemente mit aufnehme. In manchen Ländern haben sich dann auch eigene Landesgruppen nach so einem Einsatz entwickelt, die dann auch für zukünftige Situationen oder zukünftige Katastrophen einsatzbereit sind. Aber natürlich, es bleibt irgendwo auch ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist ganz klar, dazu sind wir als Organisation natürlich noch auch viel zu klein, um da jetzt in Millionenmaßstäben tätig werden zu können. Aber vielleicht geht's auch darum gar nicht. Vielleicht geht's auch darum, an einzelnen Stellen mit seinen Möglichkeiten, die man eben hat, etwas beizutragen. Und dann gibt's andere Organisationen, andere Menschen, die an ihrer Stelle was beitragen. Und so gemeinsam möglichst viel langfristiges Leid verhindern. Ne, und wäre jetzt vermessen zu sagen, wir können irgendwie
die Welt retten,
darum geht's nicht, sondern jeder leistet an seiner Stelle seinen Beitrag.
Richtig. Und ich stell mir vor, dass du in dieser Arbeit, also einmal in Haiti, aber auch an vielen anderen Stellen auch echt heftige Dinge gesehen hast und erlebt hast. Ich unterstelle dir jetzt mal, dass du inzwischen einen Weg gefunden hast, damit umzugehen, sonst würdest du es wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Mhm. Okay, ich sehe schon, du verdrehst deine Augen, weil es wahrscheinlich ja doch eine diffizile Angelegenheit ist. Aber nimm uns vielleicht mal mit zu deinem ersten großen Einsatz. Da warst du, wenn ich richtig gerechnet habe, 25. Hast deine
noch
Schreiner
24
sogar. Mhm. Okay, 24. Hast in der kurzen Zeit deines Lebens hast du schon deinen Schulabschluss gemeistert. Du hast eine Schreinerlehre absolviert. Du hast soziale Arbeit studiert und bist dann auf die Notfallpädagogik gestoßen. Wie war Lukas damals? und mit welcher Haltung und Erwartung bist du in diesen Einsatz gegangen?
Ich war auf jeden Fall viel naiver, viel gutgläubiger. Das, glaube ich, kann man schon ganz deutlich so sagen, dass ich mich natürlich schon auch länger sozusagen mit den Herausforderungen dieser Erde auseinandergesetzt habe. Ich habe irgendwie Friedensdemonstrationen schon in der Schulzeit organisiert und solche Sachen. Also probiert ja, irgendwie zu schauen, was ist in der Welt eigentlich los. Und habe dann aber tatsächlich bei meinem ersten Einsatz 2009 im Gazastreifen, da war ich noch in meinem Anerkennungsjahr nach meinem Studium, versucht ein bisschen bescheiden zu werden, weil ich gesagt habe, okay, ich bin kein Psychologe, ich bin kein Traumatherapeut, ich bin kein Traumapädagoge, sondern ich habe einige arabische Sprachkenntnisse. Ich habe
richtig, ich habe auch vergessen zu sagen, du warst ja auch noch im Freiwilligendienst in Palästina.
Genau, und da habe ich ja so einen Grundwortschatz an Arabisch mitgebracht, genau. Und da hatte natürlich einen relativ umfangreichen Schatz an erlebnispädagogischen Methoden im Rucksack. Und mit dem bin ich dann an die Freunde herangetreten und habe gesagt, okay, wenn ihr denkt, das ist ausreichend, dann nehmt mich mit, ich stehe bereit, ich habe Interesse, ich würde mich freuen, wenn ich das können würde. Und habe mir aber damals auch gesagt, wenn es mir gelingt, einem Kind nach diesem dramatischen Krieg irgendwie ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, dann soll das für diesen ersten Einsatz auch irgendwie reichen, weil jetzt hier zu sagen, von Traumaheilung zu sprechen, gerade in so einem komplizierten Kontext wie Palästina, Israel und im Gazastreifen, das, was ja seit Jahren sozusagen ein hochkomplexer Trauma-Teufelskreis auch ist, wäre es ja vermessen zu sagen, ich als 24-Jähriger könnte da jetzt etwas Entscheidendes beisteuern. Aber ich glaube, gerade in dieser vielleicht Bescheidenheit oder Naivität könnte man auch sagen, lag ein Stück weit auch die Chance, weil wenn ich gewusst hätte vorher, mit welchem Leid ich mich dort konfrontiere, hätte ich es vielleicht auch nicht getan. Oder wäre ich vielleicht dort auch nicht hingereist, weil es die Erlebnisse schon ja einfach zutiefst erschütternd waren. Wenn man hört, ja, wie eine Familie ihren Vater sozusagen an der Türschwelle erschossen wurde und die Kinder das mit ansehen mussten. Und auch als wir dann ankamen, noch an den Wänden zum Teil Blutspritzer waren und so weiter. Und mit Kindern konfrontiert zu werden, die einfach sprichwörtlich ihre Sprache verloren haben. 6, 7 Jahre, die einfach kein Wort mehr gesprochen haben. Was einen auch nicht verwundert in Anbetracht dessen, was sie dort erlebt haben.
Ja.
Das waren sehr, sehr einschneidende Erlebnisse oder sind nach wie vor einschneidende Erlebnisse. Vielleicht merkt ihr ja, wie sich auch meine Stimme verändert jetzt schon. Und natürlich hat sich das über die Jahre jetzt ganz stark auch verändert bei mir, dass ich mich selber besser kenne. Also was beschäftigt mich wie? Ist es die schiere Zerstörung sozusagen von, weiß ich nicht, der Umwelt, von den Häusern und so weiter, die mich heftig belastet? Oder ist es das menschliche Leid, was einen stärker betrifft? Ist es, sind es die Schicksalsschläge, die Kinder erleiden? Und da merke ich so, dass ich, ja, wenn es kaputte Häuser gibt, wenn die Natur zerstört ist, das ist schlimm, natürlich. Aber was schwieriger oder schwerer auszuhalten ist, sind eigentlich die Schicksale, von denen die Menschen berichten. Also wenn ein Angehöriger verstirbt oder auch ungewiss ist, ob er es überlebt hat, ob er die Person vielleicht verschollen ist oder so, dass das viel, viel stärker ja auf die eigene Psyche schlägt, als jetzt zu wissen, das Haus ist kaputt, das kann man wieder aufbauen. Das ist schmerzhaft natürlich, aber schwerer auszuhalten ist, sind sozusagen die menschlichen Schicksale. Und vielleicht kann ich so sagen, was mir ganz viel erleichtert hat, ist die Vorbereitung. Also wie gehe ich in den Einsatz, wie stelle ich mich selber auf, wie geht's mir selber, bin ich einigermaßen beieinander oder bin ich schon völlig übermüdet zum Beispiel. Ja, also habe ich meine eigenen Ressourcen zur Verfügung, spielt eine große Rolle. Kenne ich Menschen in der Region? Weiß ich, was mich erwartet? Kenne ich den Kulturkontext? Kenne ich die klimatischen Voraussetzungen? Spielt eine große Rolle. Und dann gehört aber zur Vorbereitung auch dazu, dass ich mir klar mache, dass wenn ich mich in diese Kontexte begebe, dass ich durchaus durch ähnliche Reaktionsphasen gehen kann, wie die Menschen vor Ort selber auch. Also okay. Ich kann an mir selber den Schmerz erleben.
Kannst du das mal beschreiben, was das für Phasen sind?
Na, man sagt ganz grob in der traumatischen Entwicklung, dass es 4 grobe Phasen gibt. Das eine ist sozusagen die Akutphase, wo verschiedene Reaktionen auftreten können, dass das Blut aus dem Gesicht weicht, dass man die Orientierung in Raum und Zeit verliert, dass man nicht mehr weiß, wie lange hat das traumatische Ereignis gedauert eigentlich. Dass Blutzirkulation wird gesteigert, Verdauung wird zurückgefahren und viele weitere. Dann gibt es eine zweite Reaktionsphase, wo diese Reaktionen weitergehen können. Sie können sich aber auch verändern, neue können hinzukommen. Erste Reaktionen können auch wieder zurückgehen, verschwinden. Charakteristisch ist in dieser zweiten Phase, dass die Reaktionen eigentlich abnehmen, wie beim normalen Wundheilungsverlauf auch. Also sozusagen die Wunde verschließt sich wieder, es bildet sich eine Kruste und die Kruste fällt ab und ähnlich sind die Prozesse sozusagen im psychischen Bereich auch. Und erst wenn das nicht passiert innerhalb von 3 bis 6 Monaten, spricht man, also wenn die Selbstheilungskräfte sozusagen nicht ausreichen, diese Wunde zu schließen, spricht man von der eigentlichen Traumafolgestörung. Und das ist auch so der Zeitraum, wo wir sagen, innerhalb der ersten 3 bis 6 Monate, da kann Notfallpädagogik gut zum Einsatz kommen, weil da können wir die Selbstheilungskräfte sozusagen unterstützen und fördern. Danach, in der dritten Phase, wenn sozusagen die Traumafolgestörungen einsetzen, können wir mit Notfallpädagogik weitermachen, begleitend. Aber es wird alleine nicht mehr ausreichen. Da braucht es weiterführende Möglichkeiten, Unterstützungsformen aus dem therapeutischen Bereich, aus dem medizinischen Bereich oder auch psychiatrischen Bereich. Und wenn es auch in dieser dritten Phase nicht gelingt, die traumatischen Symptome sozusagen aufzulösen, aufzuheben oder eine Integration in die Biografie des Menschen zu unterstützen, spricht man von einer vierten Phase, wo es dann zu einer, ja, bis zu einer andauernden Persönlichkeitsveränderung letzten Endes kommen kann. Also wo es den Menschen, Betroffenen, dann schwerfällt, in der Gemeinschaft zu leben. Also wo sozusagen die soziale Interaktion gestört sein kann, wo Drogen oder Medikamentenmissbrauch einsetzen kann, also wo wirklich, ja, wie die eigene Biografie auseinanderbricht. Und es kann auch so ein bisschen der Kreislauf sein, den man in Gefängnissen oder bei gewalttätigen Menschen auch beobachten kann. Wenn man dort an den Anfang geht, ist es oft der Fall, dass man ein traumatisches Ereignis findet, was dann letzten Endes zu dem Verhalten führt oder führen kann. Genau, und was wir als Traumapädagogen oder Notfallpädagogen eben durchmachen, sind so diese ersten beiden Phasen. Also ich kann auch in mir selber beobachten, wenn ich mich in die Kontexte begebe, dass es eine Zeit gibt, in der ich dann nicht mehr so gut schlafe vielleicht, wo Bilder hochkommen von Erzählungen von Menschen vor Ort oder von Eindrücken, die ich hatte, auch von Gerüchen. Ich erinnere mich zum Beispiel bis heute, als wir, ich meine 2009, 2010 muss es gewesen sein, auf Sumatra waren. Nach großen Erdrutschen sind wir an einem Gebiet vorbeigekommen, wo noch Menschen unterm Erdrutsch lagen. Und das ist so ein ganz bestimmter Geruch, der da in der Luft liegt.
So ein Verwesungsgeruch.
So ein bisschen süßlich, genau, so ein Verwesungsgeruch. Und der steckt mir bis heute in der Nase. Also der ist sehr spezifisch oder der gräbt sich sozusagen auch in unser Körpergedächtnis ein. Und jetzt ist die Frage, bleiben diese Reaktionen oder finde ich einen Weg, damit umzugehen? Und da haben wir auf der einen Seite als Organisation eine Verantwortung. Das heißt, wir machen ganz viel ähnlich für uns als Team, wie was wir auch mit den Kindern machen. Also wir haben...
Ich würde noch mal einmal, bevor wir jetzt in die Auflösung reingehen, würde ich gerne noch mal in diesen Moment reingehen, den du vorhin kurz angerissen hast, als du da mit deinen 24 Jahren in den Gazastreifen kamst und mit dieser Familiensituation konfrontiert warst. Kannst du uns da noch mal ein bisschen mehr reinholen? Also du hast gesagt, hättest du das gewusst, hättest du es vielleicht nie gemacht. Also was genau war dieses Erlebnis, was du, mit dem du nicht gerechnet hattest? Also mal abgesehen davon, also du hast ja wahrscheinlich gewusst, du gehst in ein Kriegsgebiet, da wird auf jeden Fall, du wirst konfrontiert werden mit solchen Geschichten. Aber mit, also was war das, was dich da, was doch anders war, als du dachtest?
Also erstmal ist es natürlich ein Riesenunterschied, sozusagen den Krieg aus den Medien mitzubekommen und dann tatsächlich vor Ort zu sein. Das ist einmal schon ein Unterschied. Der andere Unterschied ist, bekomme ich das jetzt sozusagen distanziert über eine Mattscheibe oder über das Smartphone sozusagen berichtet? Also das ist irgendwie noch weit weg. Oder bekomme ich das in dem Fall von der betroffenen Mutter hautnah erzählt, die, weiß ich nicht, einen Meter, zwei Meter von mir entfernt steht? Das hat einfach eine unmittelbare, direkte Auswirkung auf einen. Vor allem, wenn man sich vorstellt, man ist jetzt an dem Ort, wo wenige Wochen vorher sozusagen dieser erschossene Vater an der Tür stand, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite Soldaten, israelische Soldaten, die wahrscheinlich kaum älter waren als ich, die wahrscheinlich ja unter mindestens genauso viel Stress und Angst und Anspannung standen wie der Vater auch. Also diese hochkomplexe menschliche Situation, die einfach durch die direkte Begegnung mit der Mutter unmittelbar wirkt.
Wie würdest du die Gefühle beschreiben, die du da hattest?
Ja, das ist schwierig. Das ist jetzt natürlich auch schon ein paar Jahre her. Also ich glaube, das hat mir einfach schon erstmal die Sprache verschlagen. Ich wusste, was soll man da noch dazu sagen? Was da fehlen eigentlich sozusagen vom Vokabular her allein schon jegliche Worte, um da was zu sagen oder zu erwidern nach diesen Berichten. Ich glaube, das Entscheidende, was dann zählt, ist sozusagen die Bereitschaft, das aufzunehmen, dazuzuhören, sich seine eigene Ohnmacht auch eingestehen, also auch zu akzeptieren. Ich kann jetzt zuhören, ich kann da sein, aber mehr auch nicht. Ich kann ja weder den Schmerz der Mutter jetzt direkt lindern, also den kann ich ihr auch nicht wegnehmen.
Ja.
Ich kann den annehmen, ich kann den aufnehmen, ich kann da auch einen Teil mitnehmen. So, klar, geteiltes Leid ist halbes Leid, das ist auf jeden Fall so, das habe ich immer wieder auch erlebt, also dass Menschen natürlich auch dankbar sind, wenn sie jemand haben, der zuhört. Aber in dieser Dimension glaube ich nicht, dass ich die Hälfte des Leides mitnehmen konnte.
Und hast du was mitgenommen?
Ja, man wird natürlich auch, man wird auch mit den tiefsten Abgründen sozusagen der Menschheit konfrontiert. Ne? Also ein Mensch tut einem anderen Menschen so etwas an. Und wie ist das möglich in unserer Zeit, wo wir die genialsten Wissenschaftler haben, unglaubliche Errungenschaften in der Technik, in der Philosophie und so weiter eigentlich haben. Aber diese tiefen Konfliktlinien, die kriegen wir heute nach wie vor kaum oder vielleicht sogar auch gar nicht bearbeitet.
Würdest du sagen, das ist, was da passiert ist, war auch so eine Erschütterung von dem Urvertrauen, was du
absolut
vielleicht bis dahin noch hattest?
Absolut. Ja, oder vielleicht sogar noch weiter sozusagen der Grundüberzeugung, dass eigentlich der Kern des Menschen doch gut ist. Also, dass man da anfängt zu zweifeln.
Ja.
Und ich meine, ja, gerade in so einer Hohe, ich erinnere mich jetzt gerade auch an eine Situation, wo ich dann wieder zu Hause war. Ich habe damals noch in der Schweiz gelebt, habe ich von meiner Arbeit berichtet und öffentlich berichtet und habe dann gesagt, ja, ich weiß gar nicht, wer mehr traumatisiert ist, diese Mutter oder der Soldat, der das getan hat. Und dann ist aus dem Publikum jemand aufgesprungen und meinte, ja, wer mal, wie können Sie sowas sagen? Der Soldat ist selber verantwortlich für was er tut. Natürlich ist er selber verantwortlich, aber er führt auch einen Befehl aus und vielleicht ist er sich selber der Konsequenz und der Auswirkung auf seine psychische Situation auch gar nicht bewusst. Also was da an Wunden geschlagen wird sozusagen, die ihre Ursachen ja vielleicht auch schon viele Generationen früher haben, ja, wie kann es uns da gelingen, eigentlich Antworten oder Ideen zu entwickeln, da rauszukommen? Ne, und das sind heftige Konfrontationen sozusagen mit den eigenen, ureigensten Idealen, Überzeugungen, der eigenen Weltanschauung und so weiter. Und ich meine gar nicht nur in Bezug auf das, aber diese Arbeit hat mein Leben extrem verändert. Also das ist schon so. Und
inwiefern? Also was ist dieser Erschütterung oder Infragestellung von allen Werten gefolgt?
Also auf der einen Seite natürlich, dass ich eine ganz starke innere Arbeit auch machen muss, dass ich weiterhin sozusagen meine Positivität oder mein Glauben an die Menschheit nicht verliere. Ne? So, also, dass ich sage, okay, selbst wenn es diese Grausamkeiten gibt und diese traumatischen Situationen gibt, es macht trotzdem Sinn, tätig zu werden. Das ist so ein Bereich.
Woher holst du diese Kraft, eben zu sagen, also ist ja auch immer wieder, die Krise hört ja eigentlich nie auf. Also ist es die eine Wunde irgendwie mehr oder weniger geheilt oder ist dabei zu heilen, geht irgendwo anders wieder eine andere auf. Woher kriegst du diese Energie, das immer wieder zu machen?
Ich glaube, es sind zwei Bereiche. Der eine Bereich ist, und das ist übrigens auch das, was mich sozusagen in der konkreten Arbeit, wenn ich vor Ort bin, auch einfach ja, stärkt oder beflügelt, wenn ich direkt mit den Kindern in Kontakt bin. Also wenn es dann irgendwie nach einer Woche gelingt, zum Beispiel Kinder, die nicht einsteigen können in die Erlebnispädagogik zum Beispiel oder in die künstlerischen Aktivitäten oder was auch immer, wenn die dann plötzlich anfangen, doch mitzumachen. Ja, oder wenn ich sehe, ein Kind, was ich irgendwie nicht auf die Bewegung einlassen könnte, weiß ich nicht, eine körpergeografische Klatschrhythmusübung zum Beispiel. Und nach 3 Tagen schafft es das plötzlich. Und wenn ich dann merke, was das in dem Kind macht, oder zum Beispiel ganz klassisch, das kennt wahrscheinlich jeder, ein großes Seil wird geschwungen und die Kinder dürfen springen. Ist ja eine allerwelts Spielsache sozusagen. Und wenn man sich genau den Gesichtsausdruck der Kinder anguckt, wie sie das große schwingende Seil verfolgen, währenddem das schwingt und diesen Anspannungsmoment kurz bevor sie loslaufen und dann den Erleichterungsmoment, wenn sie es geschafft haben, das sind einfach großartige Momente. Da oft achten wir ja da gar nicht so drauf im Alltag, ne? Aber das so im Laufe der Arbeit habe ich mir das angewöhnt oder ja, schaue ich da mehr und mehr drauf, dann merke ich, ja, das sind die Momente. Und auch hier ist natürlich wieder wichtig zu sagen, nee, nur weil das Kind jetzt sich kurz entspannt nach dem Seilspringen, ist das Trauma nicht geheilt, natürlich nicht. Aber es ist ein kleiner, winzig kleiner weiterer Schritt getan in die Richtung, dass sozusagen der traumatische Freeze-Zustand sich beginnt zu lösen und der Heilungsprozess einsetzen kann. Ne? Also wenn ich es schaffe, sozusagen meinen Fokus zu shiften, zwischen den Erzählungen zum Beispiel der Erwachsenen, der Eltern, hin ganz auf die Kinder in den Aktivitäten. Das ist einfach, ja, das ist einfach eine Freude, sozusagen in den dramatischen Situationen und die einfach ganz viel Stärke bietet.
Das erinnert mich gerade auch so ein bisschen an Meditation. Also eigentlich der Fokus komplett auf dem Hier und Jetzt. Ja. Klar, es gibt eine Vergangenheit und es gibt eine Zukunft, aber eigentlich haben wir ja nur den Moment Und ich könnte mir irgendwie vorstellen, durch diese intensive Situation ist man fast gezwungen, in dem Moment zu sein und alles irgendwie, was passiert, ganz stark wahrzunehmen. Ist das so?
Ich glaube, das ist so. Ich habe gerade vor 2 Wochen habe ich einen Workshop gegeben in einer heilpädagogischen Einrichtung, wo die Mitarbeitenden ein Mitarbeiter genau das gesagt hat. Mhm. Der hat gesagt, boah, in meinem Alltag ist gerade gar nicht so einfach alles. Aber da habe ich so körpergeografische Rhythmusübungen gemacht, die gar nicht so einfach sind. Und wenn man das nicht gewöhnt ist im Alltag, dann kann das schon eine richtige Herausforderung sein. Und er hat einfach gesagt, ich habe jetzt für 1 Stunde, alles andere, plötzlich musste ich da nicht mehr dran denken, sondern ich konnte mich wirklich voll auf das Hier und Jetzt konzentrieren und fokussieren. Ich glaube, das ist ziemlich genau das, um was es gehen könnte. Mhm. Ja.
Das heißt, du hast beschrieben, dass du die Kraft dann aus den kleinen Erfolgsmomenten ziehst.
Ja, man muss sozusagen seine Messlatte, die darf man ganz weit runterschrauben. Mhm. Ne, ist so ein bisschen auch, da geht's auch nicht um große, hochkomplexe, Teamentwicklungsspiele. Nee, es geht um einfache Basiserfahrungen des sozialen Miteinanders wieder zu ermöglichen, zum Beispiel. Also, es geht auch nicht darum, ob ich jetzt tolle Jonglierbälle habe, die alle besonders gut ausgewogen sind und besonders schön bunt sind. Nee, es geht darum, dass das Kind wieder eine Erfahrung hat, ich kann mit meinen eigenen Händen etwas schaffen. Mhm. So, und dafür kann ich für einen kurzen Moment, und das manchmal sind das nur Augenblicke, die Welt drumherum ausblenden oder ich setze sozusagen den schrecklichen Bildern in meiner Seele einen kurzen anderen Moment entgegen, einen kurzen anderen Schwerpunkt gegenüber. Und ich glaube, das sind die Momente, die einen dann stärken oder die einen auch weitermachen lassen. Genau.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass abgesehen von den Momenten, wo man diese schwierigen Sachen erlebt, sei es zum Beispiel, man liegt abends im Bett und das Kopfkino geht los. Wie gehst du damit um, wenn diese Bilder immer wieder kommen? Hast du da irgendwie Übungen gelernt im Laufe der Zeit oder was machst du mit diesen Erinnerungen und Gefühlen?
Ja, also für mich ist so ein Gradmesser, wenn diese Themen kommen oder wenn diese Bilder oder Gefühle kommen, wie gut kann ich darüber berichten? Anderen Menschen oder in meiner Familie. Kann ich darüber so berichten, dass andere Menschen das nachvollziehen können? Oder ist das total schwer verständlich oder kommt es eher rüber wie so ein Wirrwarr? Und wenn es rüberkommt wie ein Wirrwarr, dann merke ich, oh, jetzt musst du aufpassen.
Okay.
Das ist so ein bisschen ein Gradmesser. Mhm. Und was ich in den Anfangsjahren schon ab und zu hatte, jetzt in den letzten Jahren gar nicht mehr so viel. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, es aufzuschreiben. Einfach versucht, ziemlich chronologisch die Dinge zu ordnen, die Bilder zu ordnen, was habe ich wann wo gemacht, wen habe ich getroffen. Zum Teil sogar auch mit einfach relativ genauen Uhrzeitangaben, einfach um sozusagen wieder eine Struktur reinzubringen und zu verhindern, dass das alles durcheinander wirbelt, was ja dann manchmal passieren kann, ne? Dass man vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt und so weiter.
Und machst du das dann nach jedem Einsatz oder einfach, wenn du zu Hause bist und merkst, alles geht durcheinander, du erinnerst dich an Sachen von vor 5 Jahren, vor einer halben Stunde und dann schreibst du das alles auf oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, eher dann immer direkt nach dem Einsatz oder innerhalb der, weiß nicht, 1-2 Wochen nach dem Einsatz. Genau. Und das hat sich aber über die Jahre auch verändert.
Ja.
So, ich merke jetzt, zum Beispiel nach den Einsätzen 2015 auf Lesbos, als sozusagen so viele in Anführungsstrichen Flüchtlinge nach Europa gekommen sind oder nach Deutschland gekommen sind. Das war nochmal auch eine besondere Station, weil es mich so stark damit konfrontiert habe, dass ich gesagt habe, hey, wie kann das sein, dass Europa ein Problem damit, eine Million Menschen aufzunehmen? Deutschland ein Problem damit hat, eine Million Menschen aufzunehmen. Ja. Also wir haben ein technisches Hilfswerk, wir haben finanzielle Möglichkeiten. Das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Also auch da nochmal eine wirklich, ja, ziemlich starke Konfrontation sozusagen mit den eigentlichen Grundüberzeugungen oder auch Werten, wo ich dann gemerkt habe, als ich nach Hause gekommen bin zu meiner eigenen Familie und dann gesehen habe, wie meine Kinder einen Teller nicht aufgegessen haben, was ja mal passieren kann, das hat mich unglaublich aufgeregt, weil ich gedacht habe, hey, sag mal, wisst ihr eigentlich, was hier gerade los ist in der Welt und jetzt esst verdammt nochmal euren Teller Reis auf.
Und deine Kinder dann, so.
Wo ich dann echt aufpassen musste, weil mein Sohn war damals 3,5, 4 Jahre alt. Das heißt, es ist ja völlig absurd, ihm da jetzt irgendwie auch nur einen Ansatz einer Verantwortung zu übertragen. Ja. Und was ich dann damals gemerkt habe, was mir einfach richtig gut getan hat, als ich in meinem Garten gearbeitet habe. Also einfach die eigenen Hände sozusagen in die Erde stecken und ja, und was tun. Ne? Und da merkt man auch so ein bisschen, das ist so, ich muss wieder meine eigene Selbstwirksamkeit spüren. Das ist letzten Endes genau auch das Thema, ja, was beim Trauma passieren kann. Ne? Das meinte ich, was ich vorher sagte. Ich als Helfer kann auch traumatische Reaktionen zeigen. Darauf muss ich vorbereitet sein, damit, das muss ich wissen. Ne? Und
aus der eigenen Ohnmacht erstmal selber wieder rauskommen.
Ne? Genau. Und das sozusagen wieder kanalisieren und irgendwo hinlenken, wo es wieder produktiv werden kann. Und das ist sozusagen auch, ja, für mich ist es halt die Arbeit jetzt irgendwie mit der Erde oder auch, kann auch Holzhacken sein oder in meinem Garten so, ne? Und das muss jeder aber auch für sich selber rauskriegen. Was ist es? Für den einen ist es, keine Ahnung, die Supervision, für den nächsten ist es die Intervision oder die Kunsttherapie oder das Coaching oder das Musikmachen oder das Gespräch mit Freunden. Das ist immer auch neben der organisatorischen allgemeinen Aufgabe, die wir für unsere Ehrenamtlichen, da haben wir ja auch eine Verantwortung, sozusagen Angebote zu machen, gibt es aber auch einen individuellen Bereich, den man halt entdecken muss oder auch kennenlernen muss und schauen muss, was tut mir gut letzten Endes. Ne?
Mal andersherum gefragt, was wäre denn das Schlechteste, was man machen könnte, wenn man viele dieser Dinge erlebt hat?
Gute Frage. Also ich glaube, was schwierig ist, wenn man sich den Eindrücken, Gefühlen, Bildern gegenüber verschließt. Also wenn ich sie nicht wahrhaben will, wenn ich sie nicht anschauen will, nicht annehmen will. Weil, also sie sozusagen verdränge, ne? Oder gar abspalte, wie die Psychologen dann sagen. Weil dann werden sie irgendwann wiederkommen. Dann gibt es ein bestimmtes Ereignis, kann eine bestimmte Begegnung sein, bestimmter Geruch, bestimmtes Geräusch, bestimmter eigener Zustand und dann kommt irgendein Trigger und der holt das alles wieder raus. Und dann wird es mich wahrscheinlich unvorbereitet überrollen. Also da muss man auch ja vorsichtig sein tatsächlich. Ja, und wenn ich das jetzt ganz pathetisch sagen würde, dann würde ich sagen, man müsste auch bereit sein, sozusagen seine eigenen Wunden anschauen zu wollen. Aber das ist natürlich super schwierig. Das ist einfach schwierig.
Was hältst du denn von dem Prinzip Trennung von Arbeit und Leben? Also so Work-Life-Balance. Jeder spricht irgendwie darüber. Findest du das wichtig, wenn man im sozialen Bereich arbeitet, oder ist das eigentlich A, nicht möglich oder B, vielleicht auch überbewertet oder irgendwie passt gar nicht? Oder geht sowas überhaupt?
Geht sowas, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich kann ja einfach nur von mir sagen, dass es für mich sehr schwierig ist, nach einem Einsatz oder auch wenn ich hier aus dem Büro komme und sage, zu sagen, hey, ich lasse die Arbeit alle hier und jetzt gehe ich nach Hause und es beginnt ein völlig anderes Leben. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Und klar hängt das auch ein Stück weit mit der humanitären Hilfe zusammen, ne, dass man da viel auch auf Abruf ist, sozusagen. Aber das zieht sich in meine Familie rein, die Eindrücke und die Emotionen, die ich mitbringe. Und das ist nicht, ja, das ist nicht von der Hand zu weisen. Und ich glaube, ist auch ganz deutlich, wenn ich nicht so eine Partnerin hätte, wie ich sie habe, dann die das auch mitträgt, inklusive meiner Abwesenheit sozusagen, aber dann auch natürlich meines Zustandes, wenn ich nach Hause komme. Wenn die das nicht mittragen würde, könnte ich das gar nicht machen. Und dass meine Kinder davon auch was mitkriegen, ist ganz logisch.
Wäre das denn dein Ideal, dass es nicht so wäre?
Nee, wäre nicht mein Ideal, weil das wäre, glaube ich, irgendwie theoretisch für mich, das zu tun. Oder das wäre nicht, also das würde mich nicht stimmen, für mich nicht stimmen. Aber ich gleichzeitig muss ich natürlich schon gucken, dass ich auch einen Ausgleich habe. Also ich brauche ganz klar auch meinen Urlaub. Sonst, wenn ich nicht irgendwo meine Batterien wieder auffülle sozusagen, dann kann ich die Arbeit nicht machen. Und ja, aber kann man, glaube ich, schon auch dazu sagen, dass ein Teil der sozusagen Batterie auffüllen, das ist auch in der, weiß ich nicht, die einen würden jetzt wahrscheinlich sagen spirituelle Arbeit, die anderen würden sagen meditativen Arbeit. Also zumindest sozusagen in der Überzeugung, dass es auch noch ein bisschen mehr gibt als das, was ich hier einfach auf der Erde sehe und anfassen kann, das ist schon auch definitiv eine Kraftquelle für mich, wenn ich mir dafür genügend Zeit nehme. Und ja, das spielt da schon auch eine ganz große Rolle.
Ja, das klingt auch so, wenn wir nochmal an die Anfänge zurückgehen, wo du damit angefangen hast und mit was du dich alles beschäftigst, auch ist ja auch total viel innere Arbeit. Und das allein ist ja schon auch ein höchst spiritueller Prozess, durch den du da selber auch durchgegangen bist.
Wahrscheinlich, ja.
So die Selbst.
Zumindest auf eine bestimmte Art, genau. Ja.
Denkst du, dass ein Beruf im Sozialen, ich lasse es mal bei Sozialen, denkst du, dass das kann eigentlich jeder machen? Oder braucht man da eine gewisse Eignung für oder eine Gesinnung, eine Persönlichkeit?
Puh, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Also ich meine, das heißt ja nicht umsonst Beruf, also sich zu etwas berufen fühlen oder eine Berufung annehmen, einen Ruf zu hören. Ich glaube, wenn es sozusagen gar keine Resonanz in jemand gibt, sich mit sozialen Fragestellungen oder mit anderen Menschen auseinanderzusetzen, ich glaube, dann wird es schwierig. Aber ich glaube im Umkehrschluss nicht, dass man das nicht auch lernen kann, wenn man das will, wenn man sich dazu entscheidet. Spannend ist ja zum Beispiel in der Erlebnispädagogik, vielleicht, ich weiß nicht, ob das so dazu passt, es gibt so eine Übung, stehen sich zwei Reihen Menschen gegenüber, strecken den Zeigefinger aus, kriegen einen Meterstab zum Beispiel auf den Zeigefinger und die Aufgabe ist, den auf den Boden zu legen. Gemeinsam, so dass zu jeder Zeit der Zeigefinger am Zollstock ist. Und wenn ich diese Übungen mache mit Menschen, die im sogenannten sozialen Bereich tätig sind, dauert es manchmal ziemlich lange, bis das klappt. Okay. Und da können unter anderem heftigste und hitzigste Diskussionen entstehen, wer jetzt da welche Verantwortung trägt, warum das jetzt nicht klappt und mach doch mal du jetzt das und so weiter. Und ich habe ein, zweimal diese Übung einfach mit Maurern gemacht, Bauarbeitern auf der Baustelle. Und die haben mich hinterher angeguckt, ja, was ist jetzt das Problem? Weil das ging einfach so, zuck, war der Meterstab auf dem Boden.
Da ist Teamwork so total.
Ja, oder da denkt man gar nicht so drüber nach irgendwie.
Ja.
Aber was will ich damit sagen? Manchmal tut es auch einfach gut, sich nicht über alles irgendwie 100.000 Gedanken zu machen, sondern es einfach zu tun. Und ja, ich glaube, da können wir einfach sozusagen mit den unterschiedlichen Professionen immer total viel voneinander lernen. Also ich bin auch einmal eingeladen worden, zum Beispiel von einem Unternehmen, über Notfallpädagogik zu berichten für Mitarbeiter, die im Bereich der Logistik dieses Unternehmens tätig waren. Wo ich mich gefragt habe, hä, was wollt ihr jetzt? Aber die haben gesagt, wir brauchen einen anderen Zugang zu unseren Mitarbeitern. Wir müssen die anders verstehen. Die haben alle bestimmte Hintergründe und so weiter. Wir müssen da unser Blickfeld erweitern. Und das ist auch so ein bisschen Augenöffner für mich gewesen, wo ich sage, ja, sobald ich irgendwie einen Call verspüre oder einen Reiz oder eben einen Ruf oder wie auch immer man das nennen will, sich mit etwas zu beschäftigen, ich glaube, dann ist das gut. Aber ich würde jetzt nicht sagen, man braucht XY-Kriterienkatalog, Checkbox, um sozusagen im sozialen Bereich tätig werden zu können. Glaube ich nicht.
Ist das auch dieser Ruf, ist das auch das, was dich immer wieder zurückholt und weitermachen lässt?
Absolut. Also ganz klar. Wir hatten jetzt zum Beispiel im letzten Jahr, wo wir selber nicht so viel reisen konnten aufgrund der ganzen Bestimmungen, einfach gemerkt, dass die Fortbildung, die wir gerade in Südamerika eigentlich seit 2012 mehr oder weniger stark vorwärts gebracht haben, dass jetzt in Kolumbien zum Beispiel das Team einfach selbstständig losziehen konnte und uns gar nicht mehr gebraucht hat. Und so diesen Impuls, den würde ich einfach noch gerne weiter fortführen. Also, dass man sozusagen an verschiedenen Stellen auf der Erde einen Impuls setzt, gerne auch von uns, aber so, dass der auch weiterentwickelt werden kann, dass der ja auch mit eigenen kulturell angepassten Methoden gefüllt werden kann. Weil es geht ja nicht darum, dass ich, was weiß ich, Hänschen klein aus Deutschland singe in Kolumbien, sondern dass ich sozusagen die Charakteristik der Musik für die seelische Gesundheit sozusagen mir zunutze mache. Ja, das heißt, da müssen unsere kolumbianischen Kollegen die entsprechenden Methoden finden. Und da sozusagen so Impulse zu setzen oder Anstöße zu geben, das ist ja nach wie vor ganz klar einer meiner zentralen Impulse, weil wenn ich mich in der Welt umgucke, wir werden die Krisen ja nicht verhindern können. Die werden wahrscheinlich in den kommenden Jahren auch noch weiter zunehmen, wenn wir uns so die Berichte anschauen und schauen, was eigentlich passiert. Aber umso wichtiger ist, glaube ich, ja einfach den Augenmerk auch verstärkt darauf zu richten, was passiert mit den Menschen in diesen Zusammenhängen. Ne, und einfach Handwerkszeug an die Hand zu geben und Ansätze zu bieten oder ja einen kleinen Beitrag zu liefern oder zu leisten. Gerade in so einer hochtechnisierten Welt, ne, wo man irgendwie, wo es immer darum geht, höher, schneller, besser. Ja, wenn mir dann jemand aus dem Ahrtal zum Beispiel erzählt, wie sie das erste Mal, nachdem sie 3 Tage auf dem Hausdach ausharren musste, bis sie evakuiert wurde, wie sie dann das erste Mal wieder in ihr Haus kam und...
Sie war 3 Tage auf dem Dach?
Ja, bis sie vom Hubschrauber evakuiert wurden. Wow. Wie sie dann berichtet, dass die Blumenvase, die sie sonst immer auf dem Küchentisch stehen hatte, wie die... Obwohl das Haus völlig überschwemmt war, dann auf dem Boden stand und die Vase war gefüllt mit Schlamm, aber die Rose aus ihrem Garten, die Blüte war noch intakt. Ja, und wo man dann merkt, ja, das sind doch zumindest sozusagen als, ja, wenn man so will, könnte man sagen, Seelennahrung, die Momente, die so viel Hoffnung oder auch Veränderungen der eigenen Wertigkeiten und so bieten. Also wo man plötzlich merkt, ja, das Leben ist doch auch noch was anderes, als nur das schnellste Auto zu haben und das größte Haus zu haben und so weiter. Sondern es gibt vielleicht auch noch andere Elemente. Und wenn ich oder wir mit dieser Arbeit da einen kleinen Beitrag zu leisten können, dann bin ich schon ganz, ganz zufrieden. Oder ja, dann freut mich das. Ja.
Wow, vielen, vielen Dank, Lukas. Gibt es noch irgendwas, was du noch gerne loswerden würdest? Oder bist du so?
Ja,
Ja.
Einen Punkt würde ich noch gerne, das merke ich jetzt gerade, wenn ich einmal noch so kurz zurückdenke, was ich eigentlich erzählt habe. Das hört sich ja vieles so, ja, einfach schlimm oder dramatisch oder ja, schwierig an. Ich glaube, an vielen Stellen ist es das auch, das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen, aber es bietet eben auch viele Chancen und da haben wir vielleicht, haben wir gar nicht so viel drüber gesprochen. Also ja, wenn ich mich anschaue, das Leben kann auch eine neue Ausrichtung bekommen oder das Leben an sich kann eine neue oder eine einen stärkeren Wert bekommen. Also es wird einfach an sich viel wichtiger oder man fängt an manchen Stellen auch an, sich einfach über mehr Kleinigkeiten oder Details sich irgendwie zu freuen. Also das ist mir noch wichtig, vielleicht auch zum Abschluss zu sagen, dass man sich nicht da in so einen Strudel reinziehen lässt, der vorhanden sein kann, aber nicht muss. Also es gibt ja nicht umsonst auch die Forschung über das posttraumatische Wachstum. Also wie können oder wo Menschen dann darüber berichten, dass sie, weiß ich nicht, plötzlich einen Zugang zu Religion oder zu Spiritualität hatten, obwohl sie das vorher nie hatten. Oder wo sie sagen, plötzlich unterscheiden sich richtige Freunde von unrichtigen Freunden, wenn man so will. Also die Menschen, die wirklich auch in der schwierigen Situation zu einem halten. So gesteigerte Wertschätzung des Lebens überhaupt, neue Ausrichtung, neuer Fokus. Aber auch bei Kindern merkt man, dass sie die dann plötzlich anfangen, mit dem Engel zu sprechen oder so, wo man denkt, hey, ist das überhaupt möglich? Also einfach, dass man nicht vergisst, dass neben aller Dramatik und dem allem Schmerz, den das Thema auch hat, auch ja Chancen, Potenzial für Neues einfach besteht. Ich glaube, das wäre ganz wichtig, dass wir das am Ende nicht vergessen. Und da auch gut an unserem Mindset arbeiten und uns nicht so in so einen Strudel reinziehen lassen, sondern da immer wieder auch einen Anker werfen können und sagen, Moment, da gibt's auch noch was anderes. So. Deswegen sind die Freunde ja so wichtig.
Richtig. Und Augenzwinker. Ich finde es gut, dass du das nochmal sagst, aber bei mir ist es auch total angekommen, dass das nicht nur dramatisch und nur schwierig ist, sondern einfach auch wahnsinnig wichtig. Und für alle, die dich nicht kennen, kann ich noch sagen, dass Lukas auch ein totales positives Energiebündel ist.
Manchmal.
Also das ist, finde ich, auch total gut rübergekommen, dass es eine super wertvolle Arbeit ist, die du machst. Und nicht nur du, sondern alle, die in dem Notfallpädagogik-Team zu welcher Zeit auch immer dabei waren und dabei sind. Also echt, kann ich, glaube ich, im Namen von allen Menschen einfach mal noch einen riesen Danke aussprechen an eure Arbeit.
Das ist absolut, weil genau, meine Arbeit ist nur so gut wie letzten Endes die Arbeit, die dann aus dem Team entsteht, ne, wenn wir mit unseren 10, 12 Leuten unterwegs sind. Insofern, das ist noch ein echt guter Hinweis, den einmal richtig kräftig einen Applaus zu schicken. Absolut, ja.
Super. Danke. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank, dass du da draußen zugehört hast. Und jetzt, falls du es noch nicht gemacht hast, dann freuen wir uns total, wenn du unseren Podcast abonnierst und wir freuen uns, wenn du einfach beim nächsten Mal wieder dabei bist.
Tausend Dank. Ja.